Hello und welcome back zu Voices and Choices. Ich bin zurück mit einer neuen Folge und wie so oft wurde ich bei der Recherche für diese Folge durchs Leben inspiriert, in dem Fall mal wieder durch mein eigenes. Ich war nämlich vor kurzem auf Heimatbesuch. Eine Freundin von mir, die mittlerweile in Berlin wohnt, hatte mir geschrieben, dass sie auch in die Heimat fährt und ich dachte mir so, say no more, ich komme auch, denn solche Chancen, die muss man wahrnehmen, finde ich, beziehungsweise die möchte ich auch gerne wahrnehmen, denn so Long-Distance-Friendships zu pflegen, das ist echt ein Thema, das treibt mich extrem um, weil ganz viele sehr enge FreundInnen von mir oder auch meine Schwestern mittlerweile in ganz Deutschland verstreut wohnen und da braucht es meiner Erfahrung nach ganz viel Wille, intrinsische Motivation und auch Commitment, um die aufrechtzuerhalten. Das ist nicht so easy und ich struggle auch selber damit, also speziell mit diesem Trade-off im Moment zu leben und mein Leben hier in Stuttgart weiter aufzubauen und gleichzeitig aber auch den Kontakt mit FreundInnen und Familie zu pflegen, eben über Stuttgarts Grenzen hinaus, wenn man so möchte. Und das wäre, glaube ich, auch mal eine Folge wert, falls euch das ähnlich geht und ihr damit auch struggelt, dann könnt ihr mir sehr gerne schreiben. Auf Instagram findet ihr mich unter Voices and Choices unterstrich. Genau, aber zurück zu dieser Folge hier. Warum ich das eigentlich erzähle, ist, dass ich eben, als ich auf Heimatbesuch war, die Tage auch eine Schulfreundin getroffen habe. Und wir haben uns das letzte Mal, glaube ich, vor 3 Jahren gesehen und waren dann immer mal so ganz sporadisch über Instagram in Kontakt, wie es halt so ist. Und man verfolgt dann ja so ein bisschen mit, was bei Personen so abgeht. Und über manche Themen tauscht man sich dann kurz per Nachricht aus. Und als ich wusste, dass ich nach Hause komme oder in die Heimat komme, da habe ich sie einfach auf Insta angeschrieben, ob sie nicht Lust hat, dass wir uns mal wieder treffen. Und sie hatte Lust und wir haben uns getroffen. Und was krass ist, worauf wir beide einfach wirklich gar nicht klar kamen, ist, dass unsere Leben wirklich nicht unterschiedlicher sein könnten aktuell. Also in der Schule ist es ja so, man hat so mehr oder weniger das gleiche Leben. Man durchläuft die gleiche Schulzeit zusammen, geht in eine Stufe, man sieht sich super viel, allein schon per Default, weil man in der Schule hockt. Und man geht irgendwie auf dieselben Hauspartys, wie es dann irgendwann so ist und hat vielleicht ein anderes Hobby, aber basically ist alles sehr ähnlich. Wir haben alle eine sehr ähnliche Routine gehabt. Und dann nach der Schule haben wir festgestellt, bei uns beiden ist es so völlig in eine andere Richtung gegangen. Also unsere Leben haben sich komplett anders entwickelt und wir haben so wirklich so Key Choices komplett anders getroffen. Also sie ist mittlerweile verheiratet, hat ein Haus und eine super süße kleine Tochter, die ich kennenlernen durfte. Und ja, ich bin am Studieren, habe gar keine Verantwortung eigentlich außer für mich selbst. Und selbst das finde ich ab und zu herausfordernd, sage ich mal. Und ich finde es einfach krass. Also ich finde es, ich kam da nicht drauf klar, dass es so unterschiedlich sein kann, weil man halt so wichtige, ich sag mal wegweisende Entscheidungen einfach komplett anders getroffen hat. Und das hat mich zu dieser Folge hier inspiriert, denn ich habe schon ab und an so Gedankenspiele, in denen ich so Schlüsselentscheidungen auch von mir hinterfrage. Also zum Beispiel, was wäre, wenn ich nach dem Abi keine Ausbildung gemacht hätte? Oder was wäre, wenn ich fürs Studium nicht nach Stuttgart gezogen wäre, sondern in eine komplett andere Stadt? Oder wäre ich vielleicht sogar in der Heimat geblieben? Die Vorstellung darüber, wie unsere Welt aussehen würde, wenn wir in der Vergangenheit eine andere Entscheidung getroffen hätten, das sind diese klassischen Was-wäre-wenn- oder hätte-hätte-Fahrradkette-Szenarien. Und in der Kognitionspsychologie spricht man von Counterfactual Thinking. Lustigerweise hatte ich während meiner Bachelorarbeit letztes Jahr schon einen ersten Kontakt damit. Ich habe nämlich an Methoden für Explainable AI geforscht, also algorithmischen Ansätzen, wie man komplexe Entscheidungsfindungen von KI-Systemen transparenter und für uns Menschen nachvollziehbarer entwickeln kann. Und diese Methode heißt Counterfactual Examples oder Counterfactual Explanations und wurde basierend auf unserem wirklich sehr inhärent menschlichen Art des Counterfactual Thinking entwickelt. Also super spannend und das ist gerade irgendwie so ein richtiger Full-Circle-Moment. Und ja, damals dachte ich mir schon, hey krass, dass es eben diese Art zu denken gibt und dass sich quasi die KI-Forschung daran orientiert, was ja oft der Fall ist, also neuronale Netze, die entsprechen ja auch, oder da wurde sich ja auch an den neuronalen Strukturen in unserem Gehirn orientiert. Aber nichtsdestotrotz, ich möchte diese Folge auch jetzt gar nicht thematisch zu arg ausschweifend gestalten. Es geht heute in Anführungsstrichen nur um Counterfactual Thinking, also warum wir in unserem Kopf alternative Szenarien zu vergangenen Ereignissen entwickeln und wie das unsere Entscheidungsfindung und Handlung positiv beeinflussen und gleichzeitig aber auch destruktive Gedankenschleifen bis hin zu Anxiety und Depression zur Folge haben kann. Also viel Spaß mit dieser Folge. Okay, Counterfactual Thinking. Was bedeutet das jetzt genau? Counterfactual Thinking bezeichnet so per Definition eine Form des Denkens, bei der wir uns alternative Realitäten vorstellen, die von der tatsächlichen Vergangenheit abweichen. Also Szenarien, die wirklich im wahrsten Sinne des Wortes counter to the facts sind. Also etwas, was nicht in der Vergangenheit so passiert ist, aber wir stellen uns das als alternatives Szenario vor. Anders ausgedrückt, wir überlegen uns, was wäre, wenn Szenarien, indem wir uns fragen, was passiert wäre, wenn bestimmte Ereignisse anders verlaufen wären oder wenn wir Entscheidungen in der Vergangenheit anders getroffen hätten. Diese Art des Denkens ermöglicht uns, vergangene Ereignisse zu überdenken und mögliche alternative Ergebnisse zu untersuchen. Und evolutionär gesehen war dieses ja sehr intensive Auseinandersetzen mit vergangenen Situationen nützlich, weil ähnliche Situationen immer wieder auftraten und man dann eine andere / bessere Entscheidung treffen konnte und so eben sich mit der Zeit weiterentwickelt hat. Bedeutet, Counterfactual Thinking beeinflusst unsere Entscheidungsfindung und demnach auch unser Handeln. Und es gibt zwei Arten von Counterfactuals, wenn man so möchte, die unterschiedlich gerichtet sind. Zum einen sind das Upward Counterfactuals, also quasi nach oben gerichtet, wenn man so möchte. Und das sind Gedanken darüber, wie eine aktuelle Situation besser hätte sein können. Also wenn alternative Ergebnisse bzw. Situationen, die wir uns vorstellen, besser sind als unsere aktuelle Wirklichkeit. Das wären also Was-wäre-wenn-Gedanken, die uns aufzeigen, wie wir in einer Situation erfolgreicher oder besser hätten sein können. Ganz einfaches Beispiel, du verpasst den Bus und denkst, oh Mann, ey, wäre ich nur schneller gelaufen, dann hätte ich den noch erwischt oder hätte ich jetzt mir die Schuhe schneller angezogen oder hätte ich nicht noch meine Flasche aufgefüllt, hätte ich meinen Schlüssel irgendwie deponiert, wo ich ihn gefunden hätte, dann hätte ich nicht so lange suchen müssen. Und das sind dann diese Was-wäre-wenn-Szenarien, die man sich so überlegt für das alternative Outcome, dass man den Bus eben doch bekommen hätte. Und diese Form der Gedanken zeigen einem ja die Möglichkeit auf, wie man in dieser Situation erfolgreicher hätte sein können, also indem man den Bus bekommen hätte. Das ist jetzt vielleicht ein banales Beispiel, aber diese Art von Counterfactual kann eben das Gefühl von Reue triggern, wenn wir zum Beispiel zurückschauen und Chancen und Möglichkeiten, die wir verpasst haben, reflektieren oder Entscheidungen, die wir getroffen haben. Und es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass der Bus total wichtig war für uns, weil wir damit zu einem wichtigen Termin gefahren sind oder irgendwie eine Freundin besucht haben und die jetzt enttäuscht ist, dass wir zu spät sind. Kann ja alles sein. Genau. Und die zweite Richtung, quasi entgegengesetzt, Downward Counterfactual. Und das sind Gedanken darüber, wie eine aktuelle Situation eben auch schlechter hätte sein können. Also das sind Was-wäre-wenn-Gedanken in die andere Richtung, die uns eher aufzeigen, wie viel Glück im Unglück wir hatten oder wie schlimm eine Situation hätte sein können. Wenn wir uns jetzt nochmal das Beispiel von dem Bus anschauen, also verpasst den Bus und denkst, okay, immerhin habe ich meinen Regenschirm dabei, sonst wäre ich bei diesem mega heftigen Regen vielleicht super nass geworden. Oder vielleicht stellt sich raus, dass es im Endeffekt voll gut war, dass du den Bus verpasst hast, weil du triffst eine richtig coole Person und ihr unterhaltet euch und daraus ergibt sich eine Freundschaft oder was auch immer. Also das sind so Gedanken, die einem auch Möglichkeiten aufzeigen, wie Situationen noch schlimmer hätten sein können und man sieht die aktuelle Lage, also die eigene Wirklichkeit, dann plötzlich in einem viel positiveren Licht. Upward Counterfactuals können uns also motivieren, uns zu verbessern, aus unseren Fehlern zu lernen. Und Downward Counterfactuals wiederum können uns ein Gefühl der Erleichterung oder auch Dankbarkeit vermitteln. Und im Alltag sind diese Gedanken hilfreich, um Erfahrungen zu reflektieren, sowohl aus positiven, aber auch aus negativen Situationen zu lernen. Und zu den Auswirkungen komme ich später nochmal. Jetzt hat mich persönlich natürlich interessiert, okay, woran liegt das überhaupt, dieses Counterfactual Thinking, was liegt dem Ganzen denn zugrunde? Und da bin ich auf zwei Mechanismen gestoßen, als ich ein sehr interessantes Paper gelesen habe von Kai Epstuit und Neil J. Rose, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, die eben in diesem Paper zwei Hauptmechanismen vorstellen, die den psychologischen Konsequenzen quasi von Counterfactual Thinking zugrunde liegen. Und das sind zum einen Kontrasteffekte und die Auswirkungen von kausalen Inferenzen. Ich fange mal mit dem ersten an. Counterfactual Thinking kann Emotionen und Urteile durch Kontrasteffekte beeinflussen, die quasi auf einer Gegenüberstellung von Realität und dem, was hätte sein können, beruht. Und von Kontrasteffekten spricht man, wenn ein Urteil durch die Gegenüberstellung von einem Anker oder einem Standardwert extremer gemacht wird. Ich gebe euch mal ein Beispiel. 500 Euro zu gewinnen, fühlt sich mega gut an. Aber wenn man zum Beispiel kurz davor stand, 16.000 Euro zu gewinnen, diese Frage bei Wer wird Millionär in dem Fall aber falsch beantwortet und auf 500 Euro zurückfällt, dann sieht dieser Gewinn direkt ganz anders aus. Wahrscheinlich fühlt er sich sogar gar nicht mehr nach einem Gewinn an, sondern eher nach einer Niederlage, weil man eben hätte 16.000 Euro gewinnen können, aber faktisch ja nur 500 Euro gewonnen hat. Was also ohne diesen Kontext gesehen ja mega cool ist, aber in Kontrast zu dem, was hätte sein können, ja, einen natürlich wahrscheinlich ärgert. Und Kontrasteffekte treten bei allen möglichen Arten von Bewertungen auf, die wir so treffen. Physische zum Beispiel auch. Also ein Whirlpool fühlt sich zum Beispiel viel heißer an, wenn wir vorher in einem wesentlich kälteren Schwimmerbecken unsere Bahnen gezogen haben. Und als wenn wir, ich weiß nicht, in einem Kinderschwimmbecken, die ja auch deutlich wärmer sind, vorher waren, dann fühlt sich der Kontrast nicht so warm an und wir bewerten die Situation anders. Der sogenannte Anchoring-Effekt ist auch übrigens ein eigens erforschter kognitiver Bias und ist ein super beliebtes Werkzeug in der Verkaufspsychologie. Zum Beispiel, wenn das Preisschild jetzt an so einer Chanel-Tasche, sagen wir mal, sagt, okay, die Chanel-Tasche kostet 2.000 Euro und nebendran steht quasi der vermeintlich ursprüngliche Preis von 3.500 Euro. Die streichen das ja dann so durch, damit man quasi sieht, okay, das wurde reduziert. Und dann können wir fast gar nicht anders, als zu denken, wow, krass, was für ein Angebot durch diesen durchgestrichenen Preis, der dann als Anker dient, können wir diesen Preis in Kontext setzen, diese 2.000 Euro, die wir jetzt gerade haben. Und dadurch kommt man viel wahrscheinlicher auf das Ergebnis, dass das ja super günstig ist für so eine Tasche und man auf jeden Fall zuschlagen sollte, so nach dem Motto, wenn nicht jetzt, wann dann? Günstiger bekomme ich es nicht mehr. Ohne diesen Ankerwert, also würde man nur diese 2.000 Euro sehen, dann würde man vielleicht aber auch rational denken, yo, what the fuck, 2.000 Euro, das ist so viel Geld, das würde ich niemals für eine Tasche ausgeben. Und das finde ich super interessant und auch traurig zugleich, weil wir einfach so ultra easy zu manipulieren sind. Und ich muss wirklich sagen, also ich habe mir bisher noch keine Chanel-Tasche gekauft, wird, glaube ich, auch in der nächsten Zeit nicht passieren. Aber ich bin sowas von definitiv schon auf diesen Anchoring-Effekt reingefallen, dass ich mir dachte, boah, ich mache hier gerade mega den Schnapp, eben weil ich diesen vermeintlich teureren Preis gesehen habe. Wir wissen ja auch gar nicht, ob das überhaupt vorher so viel gekostet hat. Ist halt ein super beliebtes Marketinginstrument. Ja, so viel zum kurzen Exkurs in die Tiefen der Verkaufspsychologie. Ist ein spannendes Feld, finde ich, wenngleich ich auch immer wieder denke so, oh Mann, ey, wir sind alle wirklich Opfer, wenn man so möchte, Konsum- und Marketingopfer, also ich zumindest. Ich kann mich davon gar nicht freimachen. Ich habe aber noch ein super interessantes Beispiel für einen Kontrasteffekt. Und zwar habe ich eine super interessante Studie gelesen über olympische AthletInnen und ihre Reaktionen auf Medaillengewinne. Und zwar konnten Medvedev, Mady und Gilovic 1995 zeigen, dass SilbermedaillengewinnerInnen weniger zufrieden waren als die BronzemedaillengewinnerInnen. Und man würde ja jetzt vielleicht meinen, dass der zweite Platz eine größere Freude auslöst als der dritte, weil ich meine, das ist eine Platzierung besser. Du warst faktisch besser als die Konkurrenz. Dem war aber nicht so. Und in mehreren Studien konnten die zeigen, dass dieses "Ich wäre fast Erster geworden" aus Sicht des Silbermedaillengewinner oder der Silbermedaillengewinnerin von Bedeutung ist. Das heißt, ein Upward Counterfactual-Gedanke, während die BronzemedaillengewinnerInnen eher sowas gedacht hätten wie, ich wäre vielleicht Vierte geworden und hätte das Treppchen verpasst, die Medaille verpasst, und die waren, also das war dann ein ein Downward Counterfactual, und die haben sich gedacht, okay, es hätte echt schlimmer kommen können, ich bin mega dankbar, dass ich diesen dritten Platz geholt habe. Und das finde ich super spannend, weil es wurde eben festgestellt, dass diese unterschiedliche Art der Ausrichtung von Counterfactual Thinking das Ausmaß von der empfundenen Zufriedenheit der AthletInnen total beeinflusst hat. Und ja, und eben die subjektive Freude, die sie quasi angegeben haben, total unterschiedlich war. Also voll interessant. Ich finde es auch generell interessant, also als ich mich jetzt damit so mit auseinandergesetzt habe, wie aufwärts- und abwärtsgerichtete Counterfactual Thinking ja scheinbar total nah auch beieinander liegen, aber so eine extrem unterschiedliche Auswirkung auf unsere subjektive Sichtweise von Ereignissen hat. Ein anderes Beispiel vielleicht noch, was es so ganz arg veranschaulicht. Stell dich mal vor, eine Person kommt völlig abgehetzt am Flughafen an, nur um festzustellen, dass sie ihren Flug um wenige Minuten verpasst hat. Also das Gate hat gerade geschlossen, die kommt auch nicht mehr rein. Am Schalter sagen die der Person, sorry, wir müssen schon fliegen, sie haben es leider nicht mehr geschafft. Es waren vielleicht wirklich nur ein paar Minuten. Und dann wird die Person zunächst wahrscheinlich erstmal sehr verärgert sein, denn bei der Konstruktion von diesen alternativen Ausgängen wird sie wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, dass sehr wenig anders hätte sein müssen, dass sie ihr Flugzeug trotzdem noch erreicht hätte. Also sie hätte sich vielleicht einfach keine Schokolade im Duty-Free-Shop holen sollen, hätte sie es noch geschafft. Aber, und jetzt kommt ein Plot-Twist in diese ganze Geschichte, erfährt diese Person jetzt aus den Nachrichten, dass genau dieses Flugzeug, was sie super knapp verpasst hat, abgestürzt ist, dann wird sie wahrscheinlich eine unheimliche Erleichterung verspüren. Und zwar gerade wegen dieser wenigen Dinge, die anders hätten sein müssen, damit sie halt in diesem Flugzeug gesessen hätte. Und dann wäre das ja wieder ein downward gerichtetes Counterfactual. Und das finde ich voll krass, dass eine und dieselbe Situation total anders hätte ausgehen können. Ja, super spannend, auch das mal so als Gedankenexperiment durchzugehen, finde ich. Das war jetzt der erste Mechanismus, Kontrasteffekte, den habe ich jetzt ein bisschen weiter ausgeholt, weil ich finde, dass diese Beispiele einfach sehr greifbar sind. Der zweite Mechanismus ist der Causal Inference Effekt, also kausale Inferenzeffekte. Genau, no worries, wenn du dich jetzt gerade fragst, was Inferenz bedeutet, das musste ich auch erstmal googeln. Google sagt, mit einer Inferenz ist ein aufbereitetes Wissen gemeint, das aufgrund von logischen Schlussfolgerungen aus gegebenen Fakten und Regeln gewonnen wurde. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Ich konnte mit dem Begriff tatsächlich nichts anfangen. Unser Gehirn konstruiert sich beim Counterfactual Thinking jedenfalls kausale Ursachen zwischen einer Handlung und einem Ergebnis, um uns zu ermöglichen, eben aus alternativen Entscheidungen der Vergangenheit zu lernen. Beispiel, als Studierende könnte ich jetzt sowas sagen wie, wenn ich nur mehr gelernt hätte, hätte ich die Prüfung noch besser bestanden oder überhaupt bestanden, je nachdem, wie es ausgegangen ist. Und hier wird die Handlung, also mehr zu lernen, direkt mit dem Ergebnis Prüfung bestehen oder besser bestehen in Verbindung gebracht. Und im Endeffekt, Schlussfolgerung, denkt man sich dann, okay, Lernen hat einen kausalen Effekt auf das Prüfungsergebnis. Also wenn ich mehr lerne, schreibe ich eine bessere Prüfung. Das muss natürlich nicht so sein. Da fließen natürlich noch ganz andere Faktoren mit rein. Aber so funktionieren so funktioniert der Effekt der kausalen Inferenz oder dieser kausalen Schlussfolgerung, die wir treffen und die in dieses Counterfactual Thinking eben mit einfließt oder die dem Ganzen zugrunde liegt. Das war jetzt ein bisschen Theorie in dieses Konzept von Counterfactual Thinking. Und wie bei allem, was unser Körper oder was unsere Psyche betrifft, hat sich die Natur ja irgendwann mal was dabei gedacht. Denn evolutionär gesehen hat alles irgendwo eine Funktion, die irgendwann mal dazu beigetragen hat, unser Überleben zu sichern. Und genauso ist es auch bei Counterfactual Thinking nicht anders. Das erfüllt auch Funktionen. Zum einen haben sie eine, ja, adaptive, vorbereitende Funktion, wodurch wir uns verbessern und Fehlern zukünftig vorbeugen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder das Prüfungsbeispiel nehmen, wenn wir die Prüfung nicht bestehen und erkennen, dass wir bestanden hätten, wenn wir uns reflektieren, indem wir mehr gelernt hätten. Es wird also wenn wir also diese kausale Schlussfolgerung aufstellen, die dann in Folge eingesetzt werden kann, um die Leistung zu verbessern, nämlich indem man das nächste Mal früher anfängt zu lernen, dann passt man sich quasi an und dann hat es natürlich auch eine super positive Funktion, weil man sich eben überlegt, okay, wie kann ich dazu beitragen, dass in der Zukunft, dass ich ein anderes Ergebnis bekomme, in dem Fall ein besseres Prüfungsergebnis, aber das kann man eigentlich auf alle möglichen Entscheidungen anwenden. Das ist also diese vorbereitende Funktion. Counterfactual Thinking erfüllt aber auch eine affektive Funktion, bedeutet, wir nutzen Counterfactual Thinking, um uns selbst oder auch andere Personen nach einem bestimmten Ereignis besser fühlen zu lassen. Und hier geht es jetzt von den beiden Mechanismen nicht mehr so sehr um die kausale Inferenz, sondern um die Kontrasteffekte. Also eine Person, die ein schlimmes Ereignis erlebt hat, wie zum Beispiel einen Autounfall, tröstet sich vielleicht mit dem Gedanken, dass das Ergebnis oder das Ereignis noch schlimmer hätte ausgehen können. Ganz allgemein kann Counterfactual Thinking also die Leistung steigern und dafür sorgen, dass wir bestimmte Fehler nicht erneut begehen, allgemein bessere Entscheidungen trifft, dass wir allgemein bessere Entscheidungen treffen oder sogar dankbar sind für bestimmte Situationen, weil wir reflektieren mit Was-wäre-wenn-Szenarien, dass uns das vielleicht auch hätte schlimmer treffen können. Das hat drei Gründe. Zum einen sind Counterfactuals tendenziell idealistisch, bedeutet, die Positiven überwiegen. Also wir Menschen neigen eher dazu, uns Gedanken zu machen, wie die Vergangenheit besser hätte sein können als schlechter. Das kann aber natürlich auch dazu führen, dass wir Reue empfinden, dass wir uns denken, okay, in der Vergangenheit hätte ich irgendwie Chancen wahrnehmen müssen, andere Entscheidungen treffen können. Aber das kann natürlich zur Folge haben, wenn wir das gut für uns reflektieren und aufarbeiten, dass wir in der Zukunft bessere Entscheidungen treffen. Zweitens sind Counterfactuals situativ reaktiv. Das heißt, sie treten eher nach einem Misserfolg auf als nach einem Erfolg. Und drittens sind sie problemorientiert und setzen den Fokus auf die Lösung von Problemen und das Erreichen von Zielen. Das heißt, wie gesagt, wenn wir uns fragen, okay, was hätte ich machen können, damit ich die Klausur besser bestehe oder das Studium allgemein oder irgendwie pünktlich zu kommen, ganz einfach, dass wir uns dann eben mit einer Lösungsfindung auseinandersetzen, das Ganze reflektieren und uns durch diese Was-wäre-wenn-Szenarien eben dem Erreichen von unseren Zielen widmen. Das klingt jetzt natürlich super positiv, hat aber auch eine andere Seite. Und zwar möchte ich auch gerne auf die Gefahren von Counterfactual Thinking eingehen, die ich bei meiner Recherche so herausgefunden habe. Die größte Gefahr beim Counterfactual Thinking besteht darin, dass wir in diesen alternativen Szenarien stecken bleiben, also in einer Vergangenheit, die wir nicht mehr ändern können. Die beiden super renommierten Forscher Kahneman und Tversky konnten in Studien sogar die Verbindung zwischen Counterfactual Thinking und Anxiety bzw. Depressionen herstellen. Und darüber hinaus wurden in weiteren Forschungsarbeiten wurde herausgefunden, dass Counterfactual Thinking mit Schwierigkeiten in der Bewältigung von Fehlentscheidungen, Schuld- und Verantwortungsurteilen, das Gefühl von Bedauern, abergläubischen Überzeugungen, auch übermäßigem Vertrauen in die Vorhersagbarkeit der Vergangenheit und auch die Erwartung an künftige Ereignisse in Verbindung gebracht wurde. Und das wundert mich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht, denn klar, die Natur hat irgendwann mal vorgesehen, dass wir durch dieses Reflektieren und durch dieses Aufstellen von Was-wäre-wenn-Szenarien aus unseren Fehlern lernen und unsere Entscheidungsprozesse bei Herausforderungen, die immer wieder aufgetreten sind, verbessern. Aber das ist ja nur eine Seite der Medaillen, denn klar, aus Fehlern lernen wir, das ist super wichtig und dafür sollten wir uns alle Zeit nehmen. Dafür sollte man die Vergangenheit reflektieren, überlegen, was hätte anders laufen können, wie könnte ich das in Zukunft besser machen und was daraus für sich mitnehmen. Ich glaube aber auch, dass es nicht gesund ist, der Vergangenheit zu viel Raum in der Gegenwart zu geben, denn diese ganzen Was-wäre-wenn-Szenarien, die führen ja zu nichts. Also gerade bei großen Entscheidungen sind davon ja auch einige irreversibel. Also ich werde nie wissen, was passiert wäre, wenn ich einen völlig anderen Berufsweg eingeschlagen hätte oder wenn ich nach meiner Ausbildung nicht nach Stuttgart gezogen wäre, sondern vielleicht nach Hamburg. Und ich wäre in der Heimat geblieben. Fakt ist, ich würde definitiv heute ein völlig anderes Leben führen mit auch völlig anderen Menschen. Wahrscheinlich die Menschen, die ich gerade kenne und die in meinem Umfeld sind, die mir wichtig sind, die hätte ich gar nicht kennengelernt. Und das gilt ja auch für alle anderen Lebensbereiche, auch zum Beispiel Beziehungen oder Trennungen. Ich glaube, insbesondere Trennungen, die sind ja geradezu prädestiniert dafür, für solche Was-wäre-wenn-Szenarien, indem man sich irgendwie alternative Realitäten ausmalt, die es nie gab und die es auch nie geben wird. Und vor allem, wenn man sich Dinge vorstellt und ausmalt, also was jetzt eine andere Entscheidung für Auswirkungen mit sich gebracht hätte, das ist ja unvorhersehbar. Das, klar, wir können uns was vorstellen, aber wie das wirklich ausgegangen wäre, davon hätten wir gar keine Ahnung. Es ist ja nicht so, als würden so Geschichtsstränge quasi parallel an meinem jetzigen Leben und an den Entscheidungen, die ich getroffen habe, so entlanglaufen. Und ich könnte schon mal kurz reinspicken, wie es ausgegangen wäre, wenn ich Entscheidung XY in der Vergangenheit anders getroffen hätte. Das geht einfach nicht. Gerade so große Entscheidungen haben mein Leben ja komplett neu und auch total anders geschrieben, als es in einem anderen Szenario hätte der Fall sein können. Und ich finde, also wenn ich mich quasi erwische, in diesen Was-wäre-wenn-Szenarien reinzukommen, dann versuche ich mir immer wieder vor Augen zu führen, dass ich es nie wissen werde, dass es echt einfach verschwendete Energie ist, sich darüber so viele Gedanken zu machen. Gerade auch, wenn es ums Thema Reue geht, wenn man Entscheidungen bereut. Das ist gut, denn dann werde ich wahrscheinlich in einer vergleichbaren Situation eine andere Entscheidung treffen. Aber für diese Entscheidung, bei der ich das gerade denke, hat das keine Auswirkung mehr. Und ja, wir sind ja auch eben oft in diesen Upward Counterfactuals drin, also wir stellen uns alternative Szenarien vor, die besser sind als unsere Wirklichkeit. Eben, wie gesagt, gerade wenn wir uns Dinge vorstellen, die wir bereuen, oder wenn es Dinge gibt, die wir bereuen. Und das Ding ist, diese Vorstellungen, die wir haben von einer Wirklichkeit, die besser ist als die, wie wir jetzt gerade haben, dann ist das ja auch nur der Best Case. Also kann ja genauso gut sein, dass die Entscheidung, die ich nicht getroffen habe, sich als richtig kacke herausgestellt hätte und ja, irgendwie alles wäre den Bach runtergegangen, jetzt so extrem gesagt, ne? Diese Option besteht halt genauso. Eben, also genauso wie diese ganzen kleinen Graustufen dazwischen, die, also es gibt ja nicht nur eine Schlüsselentscheidung und davon hängt alles ab, sondern diese Entscheidungen, die wir so peu à peu über unser Leben getroffen haben, die bauen ja alle aufeinander auf und die bedingen sich teilweise auch. Und deswegen ist es einfach nicht möglich, sich da ein wirklich realistisches alternatives Szenario auszumalen, weil davon einfach super viel abhängt, wo wir auch gar keine Kontrolle drüber haben. Also andere Personen spielen eine Rolle in unserem Leben, in unseren Entscheidungen. Wir können nicht uns überlegen, okay, was wäre wenn, weil wir können ja gar nicht die Entscheidungen von der Person irgendwie beeinflussen oder in deren Kopf schauen, was die sich gedacht haben. Ja, in diesem Fall wäre es halt ja, gar nicht gut für uns gelaufen. Und ich finde, das ist halt immer ein guter Perspektivwechsel, dass so, wie es jetzt aktuell gekommen ist, vielleicht einfach die beste Option war. Jedenfalls, Fakt ist, wie ich es drehe und wende, ich kann es einfach nicht mehr ändern. Und es gibt ein tolles Buch mit dem Titel 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Große Empfehlung an der Stelle von Karin Kuschek ist das. Und einer dieser Sätze, die sie da geschrieben hat, ist: Es ist, wie es ist, wie es ist. Und ich finde, das sagt so viel aus. Mich hat dieser Satz richtig abgeholt, weil diese ganzen Hätte-Hätte-Fahrradkette-Szenarien, ich meine, letztendlich können wir es nicht mehr ändern. Und ich glaube, da ist es auch ratsam, das nicht immer wieder, also nicht, sich nicht in diesen Gedankenschleifen zu verlieren, sondern ja, weiterzugehen und nicht zu viel darüber nachzudenken und nicht so, also klar, ne, reflektieren bin ich voll dabei, richtig gut und richtig wichtig. Aber so dieses ständige, oh, was wäre gewesen, wenn ich nur damals das und das gemacht hätte oder wenn eine andere Person im besten Fall nur das und das gemacht hätte, vielleicht wären wir dann heute noch zusammen oder ne, irgendwas wäre anders verlaufen, das ist halt nicht die Realität. Und das finde ich wichtig, sich vor Augen zu halten. Und ein anderer, auch richtig guter Satz, den habe ich letztens in einem Podcast gehört. Ich weiß leider nicht mehr in welchem, sonst hätte ich die Kudos ausgesprochen. Und zwar, there is no right decision, there's just my decision. Und irgendwie bin ich Fan, die Idee von guten und schlechten Entscheidungen so ein bisschen loszulassen. Also ich habe meine Entscheidung getroffen und ob das jetzt so offensichtlich ist oder nicht, wir treffen unsere Entscheidungen immer danach, wie es für uns in dem Moment und mit den Informationen, die wir haben, die beste Option ist. Ich glaube, das ist einfach so ein, es ist einfach menschlich auch. Und deswegen, ja, kann es natürlich sein, dass man im Endeffekt denkt, okay, das war jetzt vielleicht in Anführungsstrichen eine schlechte Entscheidung und ich hätte es anders gemacht, ich bereue das vielleicht auch. Aber man kann es ja nicht vorhersehen. Also man kann das Leben zwar rückwärts verstehen, aber nur vorwärts leben. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass man sich das bewusst macht, dass man es vielleicht zu dem Zeitpunkt auch einfach nicht besser wusste. Also woher weiß ich denn, wie sich etwas von einer Entscheidung aus entwickelt? Und ja, es ist, glaube ich, einfach wichtig, quasi vielleicht an seiner Entscheidungsfindung zu arbeiten, aber sich im Nachhinein halt super krass dafür zu blamen, dass irgendwas nicht so ausgegangen ist, wie man es jetzt gerne hätte, macht keinen Sinn. Und ja, deshalb versuche ich auch, wenn ich mich quasi selber beim, wenn ich mir selber beim Counterfactual Thinking zuhöre, immer zu entscheiden, ob das jetzt gerade nicht vielleicht einfach nur destruktiv ist. Und wenn das der Fall ist, dann sage ich mir, Alina, was gewesen ist, ist gewesen. Und ich kann es eh nicht mehr rückgängig machen. Und über Dinge, über die ich keine Kontrolle habe, verschwende ich auch keine Energie, weil ich es eh nicht ändern kann. Das ist vergeudene Liebesmühe am Ende des Tages. Und ich finde, das können wir uns eigentlich alle bewusst machen, dass es einfach nur Kraft kostet. Das ist so anstrengend und es bringt uns halt nicht mehr weiter. Also super unnötig eigentlich. Abhaken, loslassen und weiter geht's. Ich glaube, das ist manchmal echt the way to go sozusagen. Und also klar, das ist nicht so easy peasy, wie man das mal eben so gesagt hat oder wie ich das jetzt gerade sage. Aber ich finde, es hilft trotzdem, sich manchmal aus diesen Gedankenspiralen rauszuziehen und wieder so im Hier und Jetzt anzukommen und quasi die Situation und die Wirklichkeit, die in der ich jetzt gerade bin, erstmal die überhaupt wahrzunehmen und zweitens, selbst wenn man irgendwas bereut, aber zumindest das Beste aus der Situation jetzt zu machen und einfach sein Leben zu leben und sich, ja, zu verbessern, klar, aber dann auch irgendwann einen Punkt hinter bestimmte Sachen zu setzen und zu sagen, okay, ich habe mich halt damals so entschieden und nicht anders und das hat aber auch gute Sachen hervorgebracht und vielleicht, selbst wenn ich mir das so mega cool vorstelle, also eine andere Realität, dann ist es das vielleicht auch einfach gar nicht. Also genau, ich glaube irgendwie auch so ein bisschen daran oder vielleicht will ich auch daran glauben, dass alles schon so ausgeht, wie es ausgehen soll und das alles, also dieses alles hat einen bestimmten Grund, da bin ich nicht so dabei, aber ich habe das Gefühl so, ich kann mir das eigentlich ganz gut verkaufen, dass ich mir denke, es ist schon gut, wie es jetzt ist und ich bin an genau dem Punkt, wo ich jetzt gerade sein soll und es passt alles und wenn ich irgendwas, wenn mich irgendwas stört, dann nehme ich das selber in die Hand und mache dann einfach, anstatt mir zu, also mich in irgendwelchen Gedanken zu verlieren und wenn ich halt wirklich nichts machen kann, dann muss ich es abhaken und dann bringt es auch nichts dafür, Energie zu aufzuwenden. Ja, ich finde, das ist so ein bisschen mein Take zum Thema Counterfactual Thinking. Mich würde es total interessieren, ob ihr das auch von euch selber kennt, also diese Gedanken, in welchen Situationen ihr das habt oder hattet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich daran teilhaben lasst und mir vielleicht schreibt, wie gesagt, voices-and-choices- auf Instagram. Ich freue mich von euch zu hören und hoffe, dass die Folge euch eine Inspiration gegeben hat, vielleicht über das ganze Thema nachzudenken und dass ich das so rüberbringen konnte. Lasst mir gerne auch konstruktives Feedback da. Freue ich mich auch immer sehr drüber. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Bis bald. Ciao, ciao.